Ja, einen schönen guten Morgen. Ich grüße euch alle, wo ihr auch seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und ihr und wir alle berichten können, wie es euch und uns ergangen ist. Und ich glaube, wenn wir wieder zusammenkommen, dann machen wir erstmal einen schönen Gottesdienst zur Ehre Gottes, wo wir den Herrn loben und preisen für seine Gnade und für sein Durchtragen. Es war am 10. März 2019. Meine Frau Brigitte und ich überlegten, was wir an diesem Nachmittag unternehmen können, und wir entschlossen uns, nach Schlitz zu gehen und da eine Runde zu wandern. Und dann waren wir plötzlich am Vordersee und merkten, ach, hier in der Nähe wohnen doch Rainer und Hedda, da gehen wir mal hin und laden uns zum Kaffeetrinken ein. Und die beiden waren zum Glück da. Und es gab auch einen Kaffee, und nach dem Kaffee sagten sie, ach, wir laufen noch ein Stück mit euch in den Wald. Zuerst gingen wir zu ihren kleinen Schafen, die haben so richtige Mini-Schafe, vielleicht sind das sogar die kleinsten Schafe, die es gibt, weiß ich nicht genau, da müsst ihr Rainer oder Hedda fragen. Aber wir besuchten erst die Schafe und danach gingen wir dann noch ein Stück durch den Wald, wo sich dann unsere Wege wieder trennen sollten. Allerdings, an diesem 10. März war auch ein gewisser Eberhard unterwegs. Eberhard, so hieß der Sturm an diesem Tag. Und als wir im Wald waren, krachte es plötzlich um uns herum und die Bäume fielen in unmittelbarer Nähe von uns um. Ihr könnt euch vorstellen, das war schon eine etwas mulmige Situation. Und ich will ja nicht sagen, dass wir da plötzlich Angst hatten, aber so ganz angenehm war die Situation wirklich nicht. Ja, an diesem Tag war es uns Vieren doch etwas mulmig und ich glaube, wir hatten schon auch begründete Angst. In unserem heutigen Bibeltext geht es auch um eine gefährliche Situation. Und die Beteiligten, die waren zu Recht ängstlich und beunruhigt. Und wenn wir jetzt den Bibeltext aufschlagen und lesen, dann werdet ihr auch gleich verstehen, warum das so war. Ja, ihr könnt aufschlagen das Lukasevangelium, Kapitel 8, und ich lese die Verse 22 bis 25. Lukas, Kapitel 8, die Verse 22 bis 25. Und es begab sich an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg mit seinen Jüngern. Und er sprach zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren. Und sie stießen vom Land ab. Und als sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Wirbelwind über den See und die Wellen überfielen sie und sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers, und sie legten sich und es ward eine Stille. Und er sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie fürchteten sich aber und verwunderten sich und sprachen untereinander, wer ist dieser, dass er auch dem Wind und dem Wasser gebietet, und sie sind ihm gehorsam. Lasst uns zunächst beten, und dann werden wir uns den Text gemeinsam anschauen. Unser Vater im Himmel, wir beten dich an, denn du bist der lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir kommen gerade von dem Osterfest, wo wir an die Auferstehung unseres Retters nicht nur gedacht haben, sondern wir haben sie gefeiert. Wir danken dir, dass du deinen Sohn in die Welt gesandt hast, damit der Herr Jesus für unsere Sünden gestorben, aber auch von den Toten auferstanden ist, um uns eine vollkommene Rettung, ein vollkommenes Heil zu geben. Und es gibt so viele Dinge, über die wir dankbar sein können. Und gerade deine Erlösung. Und wenn wir an dein Wesen denken, deine Güte, deine Barmherzigkeit, deine Treue, deine Heiligkeit, dann wollen wir dich um deiner selbst willen anbeten. Und wir beten, Herr, dass wir dich immer besser kennenlernen, dass wir unser Vertrauen auch immer mehr auf dich setzen, unser Leben auf dich ausrichten. Und wir beten auch, dass dieser heutige Tag, diese heutige Predigt auch dazu beiträgt. Wir bitten dich, Herr, dass wir uns konzentrieren können auf dein Wort und bitten dich um Gnade, Herr, dass wir verstehen, worum es in diesem Text geht und dass wir es auch auf unser eigenes Leben anwenden können. So segne du uns bitte. Segne diesen Gottesdienst, Herr. Das ist ein Gottesdienst, wenn wir hier zusammenkommen, auch wenn wir an unterschiedlichen Stellen sind. Herr, wir beten um deinen Segen und um dein Reden. Hab Dank dafür. Amen. Ja, derzeit gibt es ja einige Reisebeschränkungen, aber wir machen heute trotzdem einen Ausflug, einen virtuellen Ausflug zum See Genezareth. Und stellt euch vor, wir setzen uns ans Ufer, natürlich alle in einem gewissen Abstand, so 2 Meter nebeneinander, damit wir uns nicht zu nahe kommen, und wir schauen uns den wunderschönen See an. Übrigens, der See hat eine Länge von 21 Kilometer und eine Breite von 13 Kilometer, ist also genügend Platz für jede Menge Leute. Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, der See Genezareth hat ungefähr die Fläche von einem Drittel des Bodensees oder anders, er ist 1,5-mal so groß wie der Edersee oder 2-mal so groß wie der Chiemsee. Wir sitzen also am Ufer, die Sonne scheint, es ist schön, still und wir genießen die Aussicht. Ja, Lukas beschreibt uns in seinem Evangelium heute eine Situation, die die meisten von uns wohl noch nicht erlebt haben, werden oder auch nicht nachvollziehen können. Oder war von euch schon mal jemand in Seenot? Ja, natürlich, viele von uns sind schon mal Boot gefahren, vielleicht gerudert oder Tretboot gefahren, aber das machen wir normalerweise, wenn es schön ist, wenn der Wind still ist und wenn man einen schönen Ausflug machen will, bei schönem Wetter und bei sanften Wellen. Und als Jesus und die Jünger in das Boot stiegen, da gab es auch noch keinen Grund zur Besorgnis. Aber das Besondere am See Genezareth ist, dass durch die nahen Berge plötzlich Fallwinde auftreten können, die den See aufpeitschen und die ihn wie ein stürmisches Meer mit meterhohen Wellen verwandeln können. Ja, und genau das passierte an diesem Tag. Jesus sagt, lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren, und sie stiegen in ein Fischerboot und sie legten ab. Und dann, wie aus dem Nichts, kommt ein Wirbelwind und die Wellen schlagen hoch. Lukas schreibt, sie waren in großer Gefahr. Unter den Jüngern waren ja mindestens 4 gestandene Seemänner, also Leute, die Fischer, und die sagten, jetzt sind wir in großer Gefahr. Ich meine, wenn so ein Zöllner oder ein Buchhalter plötzlich Panik bekommt, dann ist das was anderes, wie wenn das die gestandenen Seemänner sind. Und so kommen sie zu Jesus, Vers 24, Meister, Meister, wir kommen um. Sie wecken den Herrn Jesus Und Lukas schreibt, Wind und Wellen überfielen sie. Ja, ich hatte gerade gesagt, Jesus hatte geschlafen. Kaum im Boot fielen ihm wohl die Augen zu. Er hatte vielleicht einen anstrengenden Tag hinter sich. Und während die anderen losruderten, legte er sich hin und schlief. Meister, Meister, wir kommen um. So wurde er unsanft aus dem Schlaf gerissen. Und der Rest der Geschichte ist eigentlich schnell erzählt. Jesus steht auf. Lukas schreibt, Jesus bedrohte den Wind und die Wellen und dann legte sich das Unwetter. Was können wir uns darunter vorstellen? Wir hatten ja gelesen, die Wellen überfielen sie. Stell dir vor, du bist unterwegs und plötzlich kommt ein Räuber auf dich zu, der dich überfallen will. Aber zum Glück bist du nicht allein. Du hast einen starken Mann bei dir. Er stellt sich schützend vor dich, schaut dem Angreifer in die Augen und sagt, keinen Schritt weiter. Und im Grunde hat Jesus hier etwas Ähnliches getan. Jesus steht auf und er gebietet dem gefährlichen Angreifern Wind und Wellen, Halt, bis hierher und nicht weiter. Und das Wind und der Sturm und die Wellen, alles legte sich und es wurde still. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, dem Wind Grenzen zu setzen. Am 10. Februar in diesem Jahr besuchte uns Sabine, also das Sturmtief Sabine. Und ich habe einen Bericht im Fernsehen gesehen von dem Brocken im Harz. Und da haben sie Windgeschwindigkeiten von 171 Kilometern gemessen. Und interessanterweise waren da sogar einige Leute an diesem Tag auf dem Brocken unterwegs und natürlich auch ein Kamerateam, das das alles gefilmt hatte. Und die haben dann gefilmt, wie diese stürmische Sabine die Menschen einfach weggeblasen hat. Das war eigentlich lustig anzusehen und ein Stück weit waren die Leute ja auch selbst schuld, dass sie da auf den Brocken gegangen sind. Aber ihr seht, wie schutzlos man dem Wind und auch den Wellen normalerweise ausgeliefert ist. Aber Jesus gebietet dem Sturm und den Wellen Ruhe. Und dann wurde es wirklich still. Der Wind und die Wellen waren weg. Und dann endet der Bericht von Lukas wie folgt, Vers 25. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie fürchteten sich aber und verwunderten sich und sprachen untereinander, wer ist dieser, dass er auch dem Wind und dem Wasser gebietet und sie sind ihm gehorsam? Ja, soweit unsere heutige Textbetrachtung. Und jetzt stellt sich doch die Frage, was ist die Bedeutung dieses Abschnitts? Oder anders gefragt, warum berichtet Lukas denn diese Begebenheit? Und so kommen wir nun zur Auslegung dieses Textes. Ich möchte heute mal damit beginnen, euch zwei unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten dieses Textes vorzustellen. Und vielleicht habt ihr die ein oder andere Auslegung von diesem Text auch schon einmal so gehört oder auch genauso gedacht. Ich möchte mal mit einer Auslegung anfangen, die ich die Power-Auslegung nenne. Die Jünger waren ja wirklich in großer Gefahr. Sie haben Angst und in ihrer Angst gehen sie zu Jesus und sie wecken ihn. Und dieser greift ein und er rettet sie. Aber dann rügt er sie in Vers 25. Wo ist denn euer Glaube? Warum seid ihr denn nicht aufgestanden und habt den Wind und den Wellen geboten, wie ich es getan habe? Wisst ihr nicht, welche Vollmacht ich euch gegeben habe? Warum habt ihr mich geweckt? Warum habt ihr euren Glauben nicht eingesetzt? Warum habt ihr nicht vollmächtig gehandelt? Nun, ihr Lieben, ist das wirklich die Bedeutung dieses Abschnitts? Ich finde es ja jetzt schade, dass ich euch nicht sehen kann. Ihr seht mich, ja, aber ich sehe euch leider nicht. Und ich kann mir vorstellen, wenn ihr im Gottesdienstraum jetzt hier sitzen würdet, dann hätte ich einige Stirnfalten bei euch gesehen. Und vielleicht hat einer zu Hause von euch jetzt auf dem Sofa gesessen oder auf dem Stuhl und den Kopf geschüttelt und gesagt, was erzählst du denn da? Was ist denn das für eine Auslegung? Das ist aber eine sehr freie Interpretation dieses Textes. Nun, das stimmt. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Aber ich wollte damit zeigen, dass das genau manche Menschen oder manche Prediger mit solchen und ähnlichen Texten machen. Und deswegen habe ich das als Beispiel erstmal gebracht. Ja, wir haben ja gerade diese Corona-Zeit mit sehr vielen Einschränkungen. Und ich schaue eigentlich gern auch mal im Internet, was gibt es da an Nachrichten. Und da bin ich vor einigen Wochen mal auf eine Nachricht aus der USA gestoßen. Denn dort gibt es auch Kontaktbeschränkungen und auch Versammlungsverbote in den Gottesdiensten. Und da war ein Bericht von einer Pfingstgemeinde in Amerika, die trotz Gottesdienstverbot dann ihre Gottesdienste abgehalten hat mit mehreren hundert oder gar tausend Gottesdienstbesuchern. Und in dem Video im Internet wurde dann gezeigt, ein Teil der Predigt dieses Predigers, es war Kenneth Copeland, und der stellte sich dann auf die Bühne und weiß nicht, ob man sagen konnte, er betete, auf jeden Fall gebot er dann, dem Coronavirus zu verschwinden. Und das hat er natürlich sehr wortkräftig gemacht, er hat ihn im Grunde angeschrien und geboten, er soll verschwinden und hat ihn so seine Grenzen gesetzt. Seht ihr, er könnte sagen, das habe ich doch aus diesem Text gelernt. Jesus hat uns Vollmacht gegeben über Wind und Wellen, über Krankheiten, über alles Mögliche. Und deshalb kam er zu dieser Auslegung. Ich bin überzeugt, dass diese Auslegung nicht der Absicht des Evangelisten Lukas entspricht. Und ich bitte euch, ihr Lieben, egal oder nicht überall, wo ein Prediger mit seiner Bibel auf der Bühne wild gestikulierend auf und abläuft und große Worte macht, wird auch das Wort Gottes wirklich verkündigt. Lasst uns eine zweite Auslegungsmöglichkeit anschauen. Es ist die allegorische Auslegung. Bei dieser Auslegung wird die damalige Situation bildhaft auf unsere heutige Situation übertragen. Und ich bin mir fast sicher, dass ihr über dieses Ereignis schon einmal eine allegorische Auslegung gehört oder gelesen habt. Es ist dann so, dass das Boot die Gemeinde symbolisiert. Und die Leute, die im Boot sind, also die Jünger, sind dann die Gläubigen. Und ich möchte euch mal aus einer Predigt zitieren, wie diese Auslegung dann erfolgt ist. Da heißt es, die Episode auf dem See ist uns vertraut. Oft ist die Szene von Künstlern gemalt worden, wie Jesus schläft, während um ihn her das Chaos wütet. Das Boot im Sturm ist in der Auslegungsgeschichte dieser Verse zum Kirchenschiff geworden, zum Schiff, das sich Gemeinde nennt. Christus ist in seiner Mitte. Die klassischen Kirchenräume sind einem Schiff nachgeformt. Es gibt immer eine klare Ausrichtung der Gemeinde. Es gibt eine Fahrtrichtung, die heißt Christus. Und ich kann mir vorstellen, während ich euch dieses eben zitiert habe, da habt ihr bestimmt gedacht, da kenne ich doch auch ein Lied dazu. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Kennt ihr das Lied? Ich zitiere mal, wie es in diesem Lied heißt. Und das drückt im Grunde genau auch diese allegorische Auslegung dieser Begebenheit aus. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, verdurcht das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt, vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr, Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr für Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehen? Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. O bleibe bei uns, Herr. Und wir müssen uns wieder die Frage stellen, ist das denn wirklich die Bedeutung dieses Textes? Ist Jesus nicht in den stürmischen Zeiten, die uns gerade bewegen, auch bei uns? Ich glaube, wir könnten ja jetzt auch unsere Situation als Gemeinde oder in der Welt mit dieser vergleichen. Die Stürme der Corona-Pandemie schlagen um sich, sie bringen uns in Gefahr. Aber wir sind mit Jesus in dem Boot. Ja, wir können gewisse Dinge schon übertragen, aber die Frage ist immer, ist das die Bedeutung dieses Textes? Wollte Lukas dadurch deutlich machen, dass Jesus auch in der Notsituation bei uns ist? Ich mache jetzt mal eine Klammer auf. Es gibt ganz viele Bibelstellen, die machen das deutlich, dass Jesus inmitten seiner Gemeinde ist. Wenn wir den Epheserbrief lesen, dann ist es eines der großen Themen zum Beispiel, dass Jesus inmitten der Gemeinde ist und dass Christus mit der Gemeinde verbunden ist. Auch wenn wir die Offenbarung anschauen, gerade am Anfang der Offenbarung, da wird Christus, der verherrlichte Christus, inmitten seiner Gemeinde dargestellt. Jetzt machen wir die Klammer wieder zu. Aber ist das die Bedeutung dieses Textes? Und da denke ich, müssen wir sagen, nein. Denn wenn wir konsequent bei dieser allegorischen Auslegung blieben, dann müssten wir doch auch sagen, Gott schläft in unserer Krisenzeit, in unserer Notzeit. Wir müssen ihn wecken, damit er eingreift. Aber müssen wir das? Ist Gott ein Gott, der schläft und schlummert? Ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen, Gott schläft und schlummert nicht. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht einfach Dinge übertragen, die sich vielleicht ähneln, aber ja, doch ganz anders gemeint sind. Vor einigen Wochen erhielt meine Frau eine WhatsApp-Nachricht und es war wieder mal so ein Kettenbrief, der immer wieder weitergegeben wird und weitergeschickt wird. Und in dem wurde aufgefordert, dass jeden Tag alle Christen sich täglich um 19.30 Uhr versammeln sollen, virtuell, um zu Gott zu beten und um ihn, um sein Eingreifen in dieser Corona-Krise zu bitten. Das ist übrigens auch der Grund, warum um 7:30 abends die Glocken läuten. Das hat damit Zusammenhang. Nun, ich möchte nicht sagen, dass wir nicht dafür beten sollen, aber die Frage ist doch, müssen wir Gott wecken? Hat Gott die Situation nicht im Griff? Müssen wir oder glauben wir, dass wir Gott dazu bewegen müssen, hier etwas zu tun, was er sonst nicht tun würde? Nun, wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass wir nicht beten sollten, weder als Einzelne noch als Volk oder als Weltgemeinschaft. Wir haben, glaube ich, in dieser Situation auch gemerkt, wir haben so viel gar nicht in unserer eigenen Hand. So diese Mentalität, wir schaffen das. Ja, man versucht vernünftig mit der Situation umzugehen, aber man merkt, wie zerbrechlich im Moment alles geworden ist. Das Wirtschaftswachstum, die Gesundheit, ja, das ganze öffentliche Leben, das bricht so, ja, zusammen. Und ich glaube, wenn wir etwas tun sollten in dieser Situation, dann ist es, dass wir uns vor Gott demütigen, dass wir über unser Leben nachdenken, dass wir eben merken, ohne Gott geht es nicht in einem Volk, in einem Land. und dass wir zur Buße kommen und zur Umkehr kommen. Und ich glaube, das ist die Grundlage, dass Gott unser Land auch heilen oder verändern kann. Gut. Ich könnte euch nun noch mehrere Auslegungsmöglichkeiten zeigen, wie wir mit diesem Text umgehen können. Aber diese zwei, mit denen will ich es mal bewenden lassen. Wenn wir über Auslegung sprechen, dann möchte ich gerade noch ein paar Dinge dazu erwähnen. Es gibt ein paar Regeln oder Prinzipien, die wir bei der Auslegung der Schrift anwenden. Und wenn ihr euch an die Predigt von Mike vor 2 Wochen erinnert, da hat er auf ein paar Dinge auch schon hingewiesen. Er sagte sinngemäß, dass wir sehr auf die Worte und natürlich auch auf die Grammatik achten müssen, die wir in dem Text finden. Und dann hat er natürlich auch auf den Textzusammenhang hingewiesen. Er hat 3 Punkte genannt, die wichtig sind. Kontext, Kontext, Kontext. Und das kann ich nur bestätigen. Ein weiteres Prinzip bei der Auslegung besteht darin, dass eben nicht der Prediger oder der Leser oder der Ausleger entscheidet, was ein Text bedeutet oder aussagt, sondern es kommt darauf an, was der Autor mit diesem Text sagen wollte. Wir glauben ja, dass die ganze Heilige Schrift von Gott inspiriert ist. Wenngleich Lukas der Schreiber ist, in diesem Fall, in diesem Evangelium, so ist der Bericht, den wir hier in einer deutschen Übersetzung haben, durch die Leitung des Heiligen Geistes aufgeschrieben worden. Und dadurch wird das Wort Gottes unfehlbare Wahrheit. Das bedeutet, dass das, was Lukas dem Theophilus schrieb und was er ihnen mit diesem Evangelium mitteilen wollte, ist letztendlich nicht nur eine Botschaft von Lukas an Theophilus, sondern es ist Gottes Botschaft an Theophilus, aber auch darüber hinaus an alle Menschen. Und wenn wir jetzt diesen Text betrachten, dann müssen wir versuchen, die Botschaft zu verstehen, die Lukas inspiriert durch den Heiligen Geist eben Theophilus geschrieben hat. Und das führt mich nochmal dazu, über das Lukas-Evangelium kurz nachzudenken. Als Lukas diesen Bericht geschrieben hat, wählte er aus ganz vielen Augenzeugenberichten bestimmte Begebenheiten und Reden und auch Dialoge gezielt aus. Und wir haben es schon im Laufe der Betrachtung des Evangeliums verschiedentlich gesehen, dass es sich, wie bei den anderen Evangelien auch, dass es dem Schreiber darum geht, die Person Jesus vorzustellen. Nämlich deutlich zu machen, wer ist denn dieser Jesus überhaupt? Und es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass das Hauptanliegen von Lukas darin besteht, seinem Leser zu zeigen, dass dieser Jesus, der von Gott gesandte Messias, der im Alten Testament angekündigt wurde, dass er der von Gott gesandte Messias ist und dass Menschen durch den Glauben an ihn gerettet werden. Und alles, was er schreibt, hängt irgendwie mit dieser Thematik zusammen. Jesus Christus ist Messias, er ist der Christus, er ist der Erlöser. Und nur durch den Glauben an ihn haben wir Erlösung. Nun ist es zweifellos so, dass keiner in unserer Auslegung unfehlbar ist. Und vielleicht darf ich das an dieser Stelle auch mal sagen, wir schütteln uns die Predigt nicht aus den Ärmeln. Das ist keine Sache, die einfach so spontan geschieht, sondern es braucht einiges an Vorarbeit. Wir beschäftigen uns mit dem Text, so wie Mai gesagt hat, mit dem Kontext, mit dem Textzusammenhang. Wir studieren die Worte, wir studieren die Aussagen. Wir schauen nach dem literarischen Kontext, dem historischen Kontext, auch dem geografischen Kontext, wie in diesem Fall. Und wir müssen immer demütig an einen Text herangehen, betend in einer Haltung, nicht, dass wir die Herren über dem Text sind, sondern dass Gott derjenige ist und dass wir eben dahin kommen wollen, die Bedeutung des Textes auch zu entdecken. Es lasst uns nochmal diesen Predigttext lesen. Ich lese nochmal ab Vers 22 und dann schauen wir nochmal auf diesen Text. Und es begab sich an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg mit seinen Jüngern, und er sprach zu ihnen: Lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren. Und sie stießen vom Land ab. Und als sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Windwirbel über den See, und die Wellen überfielen sie, und sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen: Meister, Meister, wir kommen um. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers, und sie legten sich, und es ward eine Stille. Er aber sprach zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Sie fürchteten sich aber und verwunderten sich und sprachen untereinander: Wer ist dieser, dass er auch dem Wind und dem Wasser gebietet, und sie sind ihm gehorsam? Ja, Lukas berichtet in diesem Abschnitt wieder einmal von einem Wunder. Wir hatten im Lukas-Evangelium schon ganz viele Begebenheiten gesehen, wo Jesus Wunder getan hat. Jesus hat die Kranken geheilt, Jesus hat Dämonen ausgetrieben, Jesus hat sogar eine Tote auferweckt. Aber jetzt kommt wieder was Neues, dass Jesus eben der Herr ist über die Naturgewalten. Er tut ein Wunder, und in diesem Wunder wird die Vollmacht Jesu über Wind und Wellen bezeugt. Und am Ende dieses Abschnitts zitiert Lukas die Jünger. Die Jünger stehen da und fragen sich: Wer ist dieser, dass er auch dem Wind und dem Wasser gebietet, und sie sind ihm gehorsam? Und damit endet dieser Abschnitt. Und ich möchte nun versuchen, ja, die Textbetrachtung mal auf verschiedenen Ebenen durchzuführen. Einmal, was die Jünger betrifft, dann möchte ich zu Theophilus kommen und dann später zu uns. Fangen wir mal mit den Jüngern an. Sie waren Augenzeugen dieses Wunders. Und sie wussten, wenn ich das mal so sagen darf, das hier geht nicht mit rechten Dingen zu, aber positiv gemeint. So etwas hatten sie noch nie erlebt. So jemandem waren sie noch nie begegnet. Nun, wir wissen aus den vorigen Berichten, sie hatten schon einige Wunder erlebt und mitbekommen. Aber jetzt stehen sie da zusammen und fragen sich: Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser, dass er auch dem Wind und dem Wasser gebietet, und sie sind ihm gehorsam? Zuvor hatte Jesus sie gefragt: Wo ist euer Glaube? Und ihr Lieben, wenn wir den Text richtig verstehen, dann sagt der Herr Jesus eben nicht: Warum habt ihr keinen Glauben, dass ihr dem Wind und dem Wellen selbst geboten habt? Sondern die Frage geht dahin: Wo ist euer Glaube in Bezug auf mich? Wisst ihr nicht, wer ich bin? Fragt Jesus. Habt ihr immer noch nicht verstanden, dass ich Gott bin, dass ich der Gott bin, der Mensch geworden ist, dass ich der bin, von dem im Alten Testament, der im Alten Testament bezeugt und der verheißen wird? Und meint ihr, wenn ich sage, lasst uns ans andere Ufer hinüberfahren, dass wir dann nicht ans andere Ufer kommen? Wisst ihr immer noch nicht, wer ich bin? Und wisst ihr auch nicht, warum ich gekommen bin? Glaubt ihr, dass der Messias, der Heiland der Welt, der von Gott gesandte Retter, durch einen Sturm im See Genezareth ertrinkt und seine Jünger gleich mit ihm? In diesem Dialog zwischen Jesus und den Jüngern, als auch im Gespräch untereinander, ging es dann um diese eine Frage letztendlich: Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser, dass er auch dem Wind und dem Wasser gebietet, und sie sind ihm gehorsam? Gehen wir mal zu Theophilus. Lukas hätte diesen Bericht mit Vers 24 beenden können, Aber er nimmt diese beiden Fragen, die wir eben schon gestellt haben, mit hinzu. Wo ist euer Glaube? Und Theophilus kann diese Frage nun auch auf sich beziehen. Glaubst du denn, Theophilus? Theophilus hatte ja zuvor schon das ganze Evangelium gehört. Er war jetzt nicht wie die Jünger in dieser Situation, sondern er wusste auch, was kommt danach. Er wusste schon, dass der Herr Jesus gestorben ist am Kreuz. Er wusste schon, dass er von den Toten auferstanden ist. Aber diese Frage geht auch an ihn. Und er musste sich auch dieser Frage im Grunde als Leser stellen. Wer ist dieser, dass er auch dem Wind und dem Wasser gebietet und sie sind ihm gehorsam? Theophilus musste auch über diese Frage nachdenken. Was ist das für ein Mensch? Sogar Wind und Wellen sind ihm gehorsam. Und dann nimmt er noch die anderen Informationen, die er über den Herrn Jesus hat, hinzu. Und er wird darüber nachdenken, wie ist meine Beziehung zu diesem Jesus? Und dann lasst uns mal über uns nachdenken. Wir lassen den Bericht auf uns wirken. Wir hatten uns ja an das Ufer des Sees gesetzt und hatten zugeschaut. Dann haben wir den Sturm aufkommen sehen und gelesen, wie viel Angst die Jünger hatten, wie sie Jesus geweckt haben, wie er aufgestanden ist und dann geboten hat. Und dann kehrte die Stille ein. Und dann lasst uns mal die Frage stellen, uns selbst stellen. Wer ist denn dieser, der Wind und dem Wasser gebietet und sie sind ihm gehorsam? Und ich glaube, wir können zu Recht sagen, dass das auch die Frage ist, die der Heilige Geist am Ende dieses Abschnitts platziert haben wollte, damit die Menschen darüber nachdenken, wer ist dieser? Stephan, wer ist dieser, dass er auch Wind und Wasser gebietet und sie sind ihm gehorsam? Sabine, wer ist dieser, dass er Wind und Wasser gebietet und sie sind ihm gehorsam? Hans-Jürgen, wer ist dieser, dass er Wind und Wasser gebietet und sie sind ihm gehorsam? Und jeder von euch kann jetzt seine eigenen Namen in diese Frage einfügen. Wer ist dieser? Und ihr Lieben, ich glaube, an dieser Stelle muss nicht nur der Wind stille werden, sondern auch wir. Denn dieser Abschnitt führt uns zu einer gewaltigen Gottesoffenbarung. Wir besehen eine heilige Stätte. Es hat Gott gefallen, mit diesem Abschnitt die Identität dieses Mannes, dieses Jesus, zu offenbaren. Und er zeigt, das ist kein normaler Mensch. Das ist Gottes Sohn, das ist der Messias, das ist der Christus. Dieser Jesus ist Gott. Schaut, Gott allein hat Macht über Naturgewalten. Wenn wir ein bisschen zurückblicken, dann sehen wir schon am Anfang der Schrift, dass er durch sein Wort die Welt erschaffen hat. Und in manchen Ereignissen des Alten Testaments wird uns auch die Allmacht Gottes und damit auch die Macht Gottes über die Naturgewalten beschrieben und bezeugt. Wenn wir uns zum Beispiel an Israels Durchzug durch das Meer erinnern, oder 40 Jahre später, als Josua das Volk Israel durch den Jordan geführt hat, dann sind das zwei Beispiele, in denen Gott, ja, der Herr ist über die Natur, über der Naturgewalten, über das Wasser und über den Wind. Ich möchte euch mal zitieren aus 2. Mose Kapitel 13, Vers 13. Da heißt es: Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, dass die Israeliten hineingehen, mitten durch das Meer auf dem Trockenen. In diesem Zusammenhang wollen wir noch einen Blick in das Buch Hiob werfen. Dort im 38. Kapitel finden wir die erste Antwort Gottes auf die Fragen Hiobs. Und die Rede Gottes beginnt mit einer Beschreibung seiner Macht, seiner Allmacht bei und über die Schöpfung. Ich lese mal ab Vers 1. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach: Wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat und wer sie über die Messschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Gottessöhne jubelten? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß? Als ich's mit Wolken kleidete und in Dunkeln entwickelte wie in Windeln? Als ich ihm seine Grenzen bestimmte und setzte ihm Riegel und Tore und sprach: Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Soweit diese Rede Gottes aus Hiob 38. Nach dieser Beschreibung der Allmacht Gottes muss jedem Leser oder Hörer klar sein: Allein Gott hat Macht über Wind und Wellen. Allein Gott hat Macht über die Naturgewalten. Was kein Mensch tun oder schaffen kann, es genügt ein Wort Gottes und es geschieht. Und schaut, darum stellen die Jünger auch genau die richtige Frage: Wer ist dieser? Und mit Sicherheit hat Lukas diesen Abschnitt mit dieser Frage beendet, um dem Leser bzw. dem Hörer sagen zu lassen: Dieser ist wirklich der Sohn Gottes. Eine andere Antwort auf diesen Text ist unmöglich. Doch lasst uns an dieser Stelle noch einmal zurückblicken auf Vers 23. Und als sie fuhren, schlief er ein, lesen wir da. Und gerade diese Aussage macht doch deutlich, dass dieser Jesus, der, von dem wir eben gesehen haben, der Macht über Wind und Wellen hat, über die Naturgewalten, dass dieser Jesus ein Mensch war, wie jeder andere auch. Nach einem anstrengenden Tag legte sich Jesus ins Boot und er schläft ein. Lukas beschreibt den Herrn Jesus als ganz menschlich. Ja, dieser Jesus ist Gott, das haben wir gerade gesehen. Und zugleich ist er Mensch. Er hat nicht nur menschliche Züge. Nein, unser Jesus, unser Herr Jesus ist voll und ganz Mensch. Gott und Mensch in einer Person. Dieser Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Gott wurde Mensch. Und als er Mensch wurde, hörte er nicht auf, Gott zu sein. Und dieser schlichte Bericht von Lukas beschreibt gleichzeitig die menschliche Natur und die göttliche Kraft Christi. Die Heilige Schrift bezeugt die menschliche und göttliche Natur Jesu Christi. Das ist eine der zentralen Lehren der Schrift, dass Jesus 100% Gott ist und 100% Mensch. Und weil es schon in der frühen Kirche oder in den ersten Jahrhunderten zu Irrlehren kam in Bezug auf die Natur oder das Wesen Jesu, kam dann im Jahr 451 ein Konzil zusammen in Chalcedon und sie haben dann diese Wahrheit sogar in ein Glaubensbekenntnis gegossen. Ich zitiere mal aus diesem Glaubensbekenntnis. Da heißt es: Wir folgen also den heiligen Vätern und lehren alle einmütig, einen und denselben Sohn zu bekennen, unseren Herrn Jesus Christus. Derselbe ist vollkommen in der Gottheit und derselbe vollkommen in der Menschheit. Derselbe wirklich Gott und wirklich Mensch aus einer vernünftigen Seele und einem Körper. Er ist dem Vater wesensgleich nach der Gottheit und derselbe ist uns wesensgleich nach der Menschheit. In jeder Hinsicht uns ähnlich, ausgenommen die Sünde. Vor aller Zeit wurde er aus dem Vater der Gottheit nach gezeugt, in den letzten Tagen aber wurde derselbe um unseret und unseres Heiles willen aus der Jungfrau und Gottesgebärerin Maria der Menschheit nachgeboren. Soweit das Zitat aus dem Glaubensbekenntnis. Ihr Lieben, ich glaube, es ist nicht schwer zu erkennen, dass unser heutiger Text christologisch ist. Christus steht im Zentrum dieses Abschnitts. Lukas will uns keine Anweisung geben, wie wir uns zum Beispiel in einem Sturm verhalten sollen, sondern im Mittelpunkt steht die Frage, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus Christus? Wer ist der, dem Wind und Wellen gehorchen? Und wir haben die Antwort schon gegeben. Und wir wissen, wer dieser Mensch ist. Es ist der Sohn Gottes, der menschgewordene Gott. Und dann drängt sich diese eine Frage auf, die Frage der Jünger oder die Frage an die Jünger: Wo ist euer Glaube? Und so dürfen wir uns auch diese Frage stellen oder diese Frage auf uns beziehen: Wo ist mein Glaube in Bezug auf Jesus Christus? Habe ich erkannt, wer dieser Jesus Christus ist? Und ihr Lieben, wir sind heute zeitlich viel weiter als die Jünger in der damaligen Situation. Ich glaube, die Jünger hatten in dieser Situation noch keine Vorstellung, was in den nächsten Monaten oder Jahren mit Jesus passieren wird. Wir kennen aber den Ausgang der Geschichte. Wir haben heute das ganze Evangelium. Durch das Zeugnis der Heiligen Schrift wissen wir, dass dieser Christus nicht nur Gott und Mensch ist, sondern auch unser Erlöser. Vor einigen Tagen haben wir Ostern gefeiert. Wir haben am Karfreitag daran gedacht, dass der Herr Jesus unser Erlöser ist. Wir haben gehört, dass Jesus alles vollbracht hat. Wir haben die Worte Jesu am Kreuz gehört und haben sie sicherlich auch noch in Erinnerung. Und wir haben den Sinn und den Zweck des Kommens Jesu gesehen, nämlich Menschen wie uns, Sünder wie uns, zu erlösen. Und am Ostersonntag haben wir die Auferstehung gefeiert. Nachdem Jesus sein Leben als Opfer für unsere Sünden gegeben hat, durften wir wissen, er ist von den Toten auferweckt worden. Er ist von den Toten auferstanden. Und ich kann das nicht sagen, wie der Martin das gesagt hat in Russisch, aber wir alle haben das bekannt und geglaubt. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und wir wissen, er ist von den Toten nicht nur auferstanden, er ist in den Himmel aufgefahren, er sitzt zur Rechten Gottes. Er hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dieser Christus wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir haben ein umfassendes Zeugnis der Schrift über die Person Jesu. Wir haben alles, was wir wissen müssen, über den Herrn Jesus gehört. Wir wissen, er ist Gott, Er ist Gottes Sohn. Er ist unser Erlöser. Das macht die Schrift durch und durch deutlich. Aber am Ende müssen wir uns fragen, wie stehe ich zu diesem Jesus? Glaube ich an ihn? Wo ist mein Glaube in Bezug auf ihn? Und mit dieser Frage möchte ich euch an diesem Sonntag ja ein Stück weit gehen lassen. Und ich möchte euch ermutigen, denkt über diese Frage an diesem Tag nach. Wo stehe ich in Bezug auf Jesus? Lasst uns noch beten. Ihr könnt sitzen bleiben, sag ich mal, aber ich bete mit uns. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für die Berichte, die Lukas aufgeschrieben hat. Und wir haben heute, wie schon so oft, gesehen, dass Lukas den Herrn Jesus vorstellt, dass er ihn groß macht, dass er deutlich macht und die Frage stellt, wer ist denn dieser? Und dass er uns mit dieser Frage auch konfrontiert. Und wir haben gesehen, dieser Jesus ist der, dem Wind und Wellen gehorchen müssen. Er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott. Du bist Gott. Und dir gebührt Ruhm, Ehre und Anbetung. Und so beten wir, Herr, dass wir in der richtigen Haltung und in der richtigen Stellung dir gegenüber sind. Dass auch diese Frage uns bewegt. Einmal, wer ist dieser? Und auf der anderen Seite, dass wir uns selbst fragen, wo ist mein Glaube? Und ich bete, Herr, dass durch dieses Zeugnis der Schrift Menschen immer mehr zu der Erkenntnis kommen, wer Jesus ist. Und dass sie zum Glauben an ihn kommen und ihr Vertrauen in ihn setzen, damit sie Frucht bringen und ein Leben zu deiner Ehre führen. Und so segne auch uns in dieser Situation. Hilf uns, Herr, fest gegründet zu sein auf deine Wahrheit, fest verbunden zu sein mit Christus, ja, und unser Leben zu deiner Ehre zu führen. Amen. Ich hatte noch ein Lied in diesem Zusammenhang rausgesucht. Vielleicht singt auch das Musikteam das Lied oder hat es schon gesungen. Wir werden das sehen, aber ich möchte es zitieren, weil es, denke, ganz gut auch zu diesem Thema passt, wo die Menschheit und Gottheit Jesu gleichzeitig bezeugt wird. Was für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen. Was für ein Mensch, der auf dem Wasser geht. Was für ein Mensch, der Wasser in Wein verwandelt, Brot und Fisch vermehrt. Was für ein Mensch, der die Gefangenen frei macht. Was für ein Mensch, der selbst den Tod bezwingt. Was für ein Mensch, der allen Armen und Schwachen frohe Botschaft bringt. Christus, Erlöser der Welt, du bist Christus, der Fels, der uns hält. Gott ist mit uns, er selbst kommt zur Welt, das Licht, das die Nacht erhellt. Was für ein Gott, der zu uns kommt, um zu dienen. Was für ein Gott, der klein wird wie ein Kind. Was für ein Gott, der alle Schuld dieser Erde für uns auf sich nimmt. Was für ein Gott, der mit uns sein neues Reich baut. Was für ein Gott, der uns das Erbe gibt. Was für ein Gott, der uns als Söhne und Töchter unbeschreiblich liebt. Jesus, Erlöser der Welt, du bist Christus, der Fels, der uns hält. Gott ist mit uns, er selbst kommt zur Welt, das Licht, das die Nacht erhellt. Ja, mit diesen Worten aus diesem Lied möchte ich mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder persönlich sehen. Auf Wiedersehen.
treu, bleibend ist deine Treu. Morgen für morgen dein Sorgen ich seh. All meinen Mangel hast du mir gestillet. Bleibend ist deine Treu, wo ich auch geh. Ob es der Frühling ist, ob Herbst, ob Winter, ob ich den Sommer seh in seiner Pracht. Du hast die Welt dir geschaffen zum Zeugnis, dir nur zum Ruhm und zum Preis deiner Macht. Bleibend ist deine Treu, bleibend ist deine Treu, morgen für Frieden und ewiges Heil, Freude, die Fülle, fließt allen Menschen vom Kreuze her zu. Gott gibt mit Jesus sein Liebstes für Sünde, führet im Opfer die Schöpfung zur Ruhe. Bleibend ist dein Bye.